Willkommen zur Folge 477 des Sneakpods. Wir sind nach Manchester by the Sea gefahren, um dort für euch den gleichnamigen Film zu besprechen. Mit mir hier in Elternzeit und trotzdem da, Robert Krüger.
Ich hab das Kind, das schläft.
Das ist ganz gut. Und die Besitzerin vom Boot, das ist
Tim. Hallo. Und die Dümmere von den zwei Freundinnen ist Stefan Giesbert.
Hallo.
Klingt passend.
Wie meinst du das jetzt?
Ja, das entspricht dem ziemlich.
Was ist das denn hier? Ich habe den Film nicht gesehen, wäre trotzdem diskriminierend. Okay, Manchester by the Sea, worum ging's?
Ja, also ich war im Kino, habe diesen Film gesehen, der ja auch auf der Oscar-Nominiertenliste einige Male vorkommt und mit dem Hauptdarsteller Casey Affleck auch als eine der Favoriten in diesen Schauspielerkategorien gehandelt wird. Es geht um einen Mann, gespielt von Casey Affleck, der so um die 40 ist. Wir treffen ihn am Anfang des Filmes. Er arbeitet so als, ja, irgendwie, wie nennt man das, jemand, der für verschiedene Häuser so Mädchen für alles ist, kleinere Reparaturen macht, sowas in der Art, ja, eben. Also sowas, so wie es dort ist, kenne ich in Deutschland ehrlich gesagt so in dieser Form eigentlich gar nicht so richtig. Aber ja, er ist eben für mehrere Gebäude zuständig und er wird für so alles Mögliche von verstopfen, Klos freimachen zu irgendwelchen kleinen Reparaturen und sowas. Das macht er. Er wohnt in einem so Souterrain-Raum, ziemlich trostlos. Und ja, also er ist schon von Anfang an, merkt man, dass er an der Oberfläche zwar so ganz zurückhaltend und ruhig ist, aber also es ist ganz offensichtlich, dass eben irgendwas Schlimmes passiert ist oder irgendwas ihn unheimlich, ja, eben so ihn belastet und beschäftigt und beschwert und was auch immer ihm es eigentlich unmöglich macht, ein richtiges Leben zu führen. Und der bekommt dann die Nachricht, dass sein Bruder gestorben ist und der Bruder hat einen Teenager-Sohn, den er alleine großgezogen hat bis dahin. Und so findet sich unsere Hauptfigur, Lee heißt er, eben kurz danach in der Situation, dass er im Prinzip für den Sohn seines Bruders sorgen soll, worauf er aber überhaupt nicht vorbereitet ist. Und was noch dazu kommt, ist, dass er nach Manchester by the Sea, wo eben wo er selbst aufgewachsen ist und wo sein Bruder eben auch immer noch gelebt hat, dorthin zurückkommt und sich in diesem Zusammenhang auch mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss, wo ganz offensichtlich ist, dass das was ist, was er eigentlich nicht möchte. Und womit er eigentlich, also wovor er sich im Prinzip versucht zu verstecken. Ja. Und wir treffen dann auch noch seine Ex-Frau, gespielt von Michelle Williams. Und was dann natürlich passiert, ist einerseits, dass er sich mit seinem Neffen auseinandersetzen muss und auch mit der Situation, nachdem eben sein Bruder gestorben ist. Und andererseits setzt er sich eben auch mit seiner Vergangenheit auseinander, beziehungsweise wir erfahren dann mehr darüber, was er früher für ein Mensch war und was in der Vergangenheit passiert ist. Ja, und darum geht es dann in dem Film.
Okay, also so dieses, ja, klassische, jemand kommt nach Hause, was wir jetzt ja öfter schon, hatten wir da nicht neulich, Bob, irgendeinen Film, so einen deutschen? Also irgendjemand kommt aus irgendeinem Grund in seine Heimatstadt, möchte aber nicht so gerne da sein? Oder ja, geht es dann doch mehr um das Verhältnis zu dem zurückgelassenen Sohn? Also nicht zurückgelassen,
Neffen.
Du weißt, was ich meine.
Zu seinem Neffen.
Ja.
Neffen. Ja,
gut, also das schließt sich ja nicht aus. Es geht um beides tatsächlich. Und der Film ist tatsächlich, an der Oberfläche ist er ganz klassisch. Also dieses Setup ist ja absolut nichts Ungewöhnliches. Was dann das Tolle und das Ungewöhnliche daran ist, ist einerseits, dass diese Figur so in sich zurückgezogen ist und nicht auf so eine plakative Hollywood-Weise so aufgebrochen wird, dass du sagst, ah, endlich fängt er an zu leben und alles wird irgendwie viel besser oder irgendwie so. So funktioniert der Film nicht, sondern sehr lange Zeit ist die Figur einfach eine, bei der wir so merken, wie es unter der Oberfläche brodelt, aber wir kommen da nicht ran. Und das ist einfach auch mit dem, was wir dann erfahren über ihn, ist es sehr schlüssig und auch sehr, sehr gut dargestellt. Und der Film greift zwar dieses ganz alte und schon oft durcherzählte Thema auf, aber er verweigert sich eigentlich allen, naja, so allen Gewohnheiten, die wir da schon angelegt haben, erzählerisch, und macht dann doch sein eigenes Ding. Also ich finde, dass er eben nur an der Oberfläche so formularisch ist, oder dass wir eben nur an der Oberfläche das Gefühl haben, dass er was erzählt, was wir so schon tausendmal gesehen haben.
Jetzt hört man ja überall, dass dieser Film so wahnsinnig gut und toll sei. Was macht das aus und ist das denn in deiner Sicht auch?
Also erstmal an der Oberfläche betrachtet, sieht er sehr, sehr schön aus. Es spielt im Winter in so einer Küsten- und aber auch Schneelandschaft. Es ist furchtbar kalt die ganze Zeit im Film. Die Leute frieren dauernd, was auch gut passt so. Das einfach so, auf den ersten Blick sieht er sehr schön aus. Die Darsteller sind ausnahmslos absolut fantastisch. Casey Affleck ist wirklich so gut. Und ich meine, man muss sich das, wenn man das sieht, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie schwierig das ist, darzustellen, dass jemand leidet oder was ganz Schweres mit sich rumträgt, aber indem du fast nichts machst. Also es ist wirklich so ein radikales Underplaying, was aber trotzdem alles ausdrückt. Also ich habe wirklich viel geweint in dem Film und schon ganz am Anfang, ohne dass mir irgendwas erzählt wurde, also ohne dass ich schon irgendwas erfahren hatte, einfach weil sich das für mich so stark übertragen hat, dass er eine Person ist, die fürchterliche Qualen zu erleiden hat im Prinzip, ohne dass ich sagen könnte, was es ist, was das erzeugt. Also das finde ich gerade eben jetzt auch, wo er so hoch gehandelt wird für den Oscar und so. Bei den Oscars ist es ja doch häufig, dass auch Darstellerleistungen sehr stark anerkannt werden, wo du eben viel Emotion hast und viel, ja, Aufregung und laut und schreien und wie auch immer und so. Und das hier eben hier das absolute Gegenteil. Also es ist, du hast zwar so ein paar Momente, wo es mal so ein bisschen aufbricht, aber im Prinzip ist er sehr, sehr unzugänglich. Und auch die anderen Figuren, keiner macht eben dieses Hollywood Overplaying oder keiner. Nie sind Emotionen in dem Film so plakativ, dass du einfach, also dass es halt so eine Suppe wird, sondern immer ist es ganz, also ganz intim fast, was du siehst, und auch dadurch nie kitschig oder so. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Auch Michelle Williams, die viel zu wenig vorkommt, das haben viele, die den Film besprochen haben, auch gesagt. Und das finde ich auch. Also die hat eigentlich eine ziemlich kleine Rolle, aber sie ist auch toll in dem Film. Eigentlich alle, also es gibt keine Ausnahmen für mich in dem Film. Ich finde alle Darsteller wirklich phänomenal. Ich finde die Geschichte toll, eben weil sie, wie ich ja schon gesagt habe, zwar dieses ganz bekannte Element aufgreifen, aber dann eben doch sich gewissen Regeln dieses Genres widersetzt und Dinge nicht tut, von denen du am Anfang schon denken würdest, so funktioniert das dann oder so. Okay. Sie geht eben dann eben doch ihre eigenen Wege. Und zwar ohne jetzt was irgendwie spektakulär anderes zu machen oder so, sondern einfach indem sie quasi ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und sich nicht einfach in diesen Erzählfluss ergibt und sagt, so muss das dann ablaufen. Also das finde ich einfach, ich finde, die Figuren und die Geschichte haben so absolut ihre eigene Logik und nichts daran erscheint mir falsch. Ja, also ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Wo bei mir der ganz, ganz große Abstrich kommt, das ist der Soundtrack. Und ich weiß, also zum Beispiel bei Kermit Mayo wurde auch besprochen, dass eben, es gibt eine ganz, ganz entscheidende Sequenz, die sich auf die Vergangenheit bezieht, die mit so einem Musikstück unterlegt ist, was schon sehr häufig in irgendwelchen dramatischen Szenen dann so als Untermalung, was einfach so ein bisschen ausgenudelt ist. Und darüber hat Mark Hermod sich eben auch sehr beschwert. Ich finde ehrlich gesagt, dass der ganze Soundtrack ein Riesenproblem ist. Also und zwar sehr viel in dem Film wird unterlegt mit so einem, naja, choralen Soprangesang oder irgendwie sowas. Zum Teil ist es Händel. Ich liebe Händel, aber ich finde es einfach furchtbar, wie der Soundtrack im Prinzip das Gegenteil von dem macht, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, was der Film erzählerisch macht. Also ich finde, der Soundtrack ist auf eine unpassende Weise plakativ und einfach, ich finde den Soundtrack einfach richtig schlecht.
Okay.
Also ich kann mir nicht helfen. Ich finde, dass dieser Soundtrack einen ansonsten perfekten, für meine Begriffe perfekten Film zerstört.
Krass.
Oh, weia.
Und okay. so dominant, also, dass es einen auch da direkt raushaut.
Also ich meine, was heißt raus? Aber wie gesagt, ich habe viel geweint und so. Der Film hat mich sehr mitgenommen, einfach weil so vieles an ihm mich wahnsinnig berührt hat. Aber ich meine, gerade bei einem Film, den du ansonsten als eine Perfektion empfindest, tut dir das eben besonders weh, wenn du dann immer wieder denkst, so, oh Gott, was war das für eine Soundtrack-Entscheidung, die da getroffen wurde. Also ich finde einfach, dass, ich weiß nicht, ich würde sagen, ich habe so 6, 7, 8 Mal gedacht, oh Gott, warum das hier oder so. Also ich finde einfach, dass das so viele musikalische Fehlentscheidungen sind, die da getroffen wurden.
Krass.
Ich meine, ich weiß nicht, ich habe natürlich auch viele Kritiken über den Film gelesen und so und ein paar, die ihn besprochen haben, fanden den Soundtrack auch nicht gut. Ich habe jetzt bei niemandem sonst gelesen, dass er so eine starke Reaktion darauf hatte, wie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da jetzt auch besonders empfindlich gewesen oder so, aber mich hat der Soundtrack einfach sehr gestört und er hat mich einfach auch deswegen gestört, weil ich den Film ansonsten so toll finde. Also ich glaube, wäre der Soundtrack, ohne jetzt fantastisch zu sein, einfach wäre der mir nicht besonders aufgefallen, dann würde ich dem Film jetzt 10 Punkte geben. Aber dadurch, dass der Soundtrack mich wirklich gestört und geärgert hat zum Teil und erstaunlicherweise eben sogar mit Sachen, die ich eigentlich musikalisch liebe, aber die ich trotzdem hier einfach schlecht und unpassend fand. Also ich finde einfach, ich kann jetzt dazu nicht so viel sagen, was da erzählt wird, aber dann da eben so einen hellen, getragenen klassischen Choral drunter zu legen, zum Teil finde ich vollkommen klischeebeladen und ausgelatscht und dämlich. Also ich verstehe einfach nicht, was da, keine Ahnung, ja, ist für mich nicht begreiflich.
Insbesondere, wenn dann eben der Rest vom Film genau mit den Erwartungen bricht und dann hier so typisches fast hinkommt.
Genau, also für mich hätte es gar nicht unbedingt was Aufregendes gebraucht, sondern für mich wäre ein zurückhaltender Score sehr angemessen gewesen. Vielleicht auch einer, der gar nicht immer so präsent ist. Für mich wäre das vollkommen okay gewesen, wenn in einigen der Szenen, wo mir das aufgefallen ist, überhaupt kein Soundtrack gewesen wäre. Also ich finde, also für mich ist das einfach, waren das grobe Fehlentscheidungen. Ich kann natürlich jetzt nicht so genau sagen, wer die primär getroffen hat und so, aber ja, für mich beschädigen sie den Film.
Schade,
Muss ich leider sagen. Ja, wie gesagt, ich meine, ich würde jetzt nicht garantieren, dass dir das genauso geht oder dass euch das genauso geht. Kann natürlich auch sein, dass ihr den Film anschaut und ihn einfach nur fantastisch findet, was ich dann eben auf ganz vielen Ebenen auch total nachvollziehen kann. Deswegen, ich tue mich mit der Bepunktung extrem schwer. Ich würde sagen, naja, kommen halt dann am Schluss verletzte 8 Punkte raus oder so, weil ich eben den Rest wirklich überragend finde. Ich finde auch, dass es ein ganz, ganz toller Film ist auf viele Weise. Ich finde, dass Casey Affleck wirklich überragend ist und ich hoffe, dass er den Oscar gewinnt. Ich weiß, es gibt, ich weiß nicht, inwieweit ihr da eingestiegen seid, es gibt Diskussionen darüber, ob er es nicht gewinnen sollte, weil ja irgendwie es die Frage gibt, ob er irgendwelche Crewmitglieder bei einem anderen Filmprojekt sexuell belästigt hat und sowas. Das ist natürlich eine andere Diskussion, ob man quasi ihn als Person an sich so fragwürdig findet, dass man das nicht möchte. Aber rein auf der schauspielerischen Leistung basierend finde ich, dass einfach, also dass auf keinen Fall jedes Jahr so eine schauspielerische Leistung überhaupt zu bewerten ist. Und geschweige denn, dass es mehrere gibt, die du gegeneinander irgendwie abwägen müsstest oder sowas, sondern ich finde es schon unwahrscheinlich, was er da macht.
Okay. Also ja. Für dich ist alles andere als ein klarer Sieg, obwohl, wie klar, das ist, weiß man ja nicht, bei den Oscars indiskutabel.
Also keine Ahnung, ich habe natürlich jetzt von den anderen,
naja,
von den anderen mit den Filmen letzten noch nicht so viel gesehen, aber ganz ehrlich, wenn ich das mal so vergleiche mit den Gewinnern der letzten Jahre, dann finde ich auf jeden Fall, dass er das gewinnen sollte, aber ja, wer weiß. Also es ist auf jeden Fall eine fantastische Darstellerleistung, eben diese ganz seltsame Art, nichts zu tun im Prinzip. Du schaust auf eine Oberfläche, wo du nicht mal sagen kannst, ist da in dem Gesicht eine Regung und so, und trotzdem vermittelt er ganz viel. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Ja.
Das klingt in der Tat beeindruckend. Die Musik ist dann wohl offensichtlich berechtigterweise keine dieser zahlreichen Oscar-Nominierungen für diesen Film.
Das hätte mich jetzt wirklich schockiert, du.
Ja, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, nicht, dass da Quatsch passiert ist, aber nein.
Wobei ich irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, aber ich erinnere mich daran, dass ich bei irgendeinem Film, war das Aviator oder sowas? Ich glaube, es war Aviator, wo ich ja der Meinung bin, dass der Film im Schnitt zerstört wurde. Und ich glaube, das war damals für Editing nominiert oder hat sogar gewonnen oder sowas. Damit habe ich da auch sehr gehadert. Gut, aber in diesem Fall ist es wirklich für mich noch viel schlimmer, weil ich einfach alles andere an dem Film fantastisch finde, nur die Musik überhaupt nicht.
Oh, das war echt schade.
Und die Musik eben überhaupt nicht, obwohl ich die Musik zum Teil mag. Das ist das Absurde daran. Es ist ja nicht, also es ist zwar so, ich höre das und denke mir so, ah, es Händel, oh Gott, an dieser Stelle, das geht doch nicht so. Naja, okay. Also, sehr, sehr interessanter Film. Auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Für mich Abstriche bei der Musik.
Also, auch das habe ich schnell nachgeguckt. Aviator ist tatsächlich für bester Schnitt mit dem Oscar ausgezeichnet worden, aber.
Oh mein Gott, das kann doch nicht der Ernst.
Tja. Aber ist das nicht. Ist das nicht hier Shoemaker gewesen oder war sie? Doch, genau, war sie doch. Hier ja, die Katharin, okay. Die mit der Martin Scorsese immer zusammenarbeitet.
Ja, ich weiß, aber dann hat sie meiner Meinung nach den Oscar gewonnen, weil sie Shoemaker ist.
Warum auch immer.
Na egal, lass uns nicht über Aviator sprechen. Jo, okay, das war von mir Manchester by the Sea. Schaut ihn euch an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Und ja, lasst mich wissen, wie ihr das alles empfunden habt.
Kino sehen oder meinst du, der funktioniert auch auf dem Fernseher?
Er ist sehr schön im Kino, aber er funktioniert mit Sicherheit auch im Fernsehen.
Sehr gut.
Sehr gut. War das jetzt das Geräusch zum Übergang?
Jo.
Ja, das war das Themenwechselgeräusch.
Fantastischerweise habe ich sogar mal nicht vergessen, dass jetzt die Droge der Wahl kommt.
Hast du denn eine?
Ich habe Tee und Wasser. Nichts Aufregendes leider.
Ich habe Bacardi 8 Jahre.
Och.
Die Flasche ist fast leer und muss dann jetzt mal, also dachte mir, jetzt könnte ich den mal, ja, das werde ich heute nicht schaffen, was hier noch drin ist, aber viel ist
nicht. Jetzt stell dich nicht so an, du könntest ja mal opfern.
Ich habe heute schon Gin verkostet in Mengen.
Deshalb, ja, dann macht's auch nichts mehr.
Nee, ich muss morgen schon noch arbeiten.
Ja, aber.
Also, was hast du, Stefan?
Alkoholfreies Weizen.
Aber groß rumtönen. Ja, ja, ist schön.
Ja, ich habe es mir gestern irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht warum.
Was hast du denn für einen Weizen? Und taugt das was? Alkoholfreies Bier ist ja immer so ein Ding, ne? Das ist oft nicht gut.
Ja, ich trinke das Erdinger alkoholfrei. Das ist halt für mich das Wettkampf-Zielbier. Und also das heißt, der Geschmack ist halt schon vorbelegt.
Weißt du, fühlt sich jetzt.
Was heißt Wettkampf-Ziel?
Erdinger unterstützt oder sponsert ganz viele von diesen Triathlon- und Marathon-Wettkämpfen.
Ah. Alles klar.
Und dann kriegst du im Ziel
jetzt
mal ein Erdinger alkoholfrei.
Ja, man sagt ja auch, das sei gut, ne? So nach dem Laufen, so mit Mineralstoffen und isotonisch und was weiß ich nicht alles. So alkoholfreies Bier sei ja da irgendwie. Ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist. Man kriegt das immer wieder erzählt, ob das irgendwie wissenschaftlich haltbar ist. Keine Ahnung. Aber ich meine, solange kein Alkohol drin ist, kann es jetzt erstmal nicht so schlecht sein.
ja, und ein paar schnelle Zucker, was willst du denn sonst?
Ja, eben.
Also, wenn du nicht auf Proteinshake schwörst, das schmeckt überhaupt nicht so. Proteinpulver mit Erdinger auf.
Oh, nee, lass das, lass das.
Ja.
Ja.
Ja, aber.
Meine Mutter hat früher mal erzählt, dass im Krankenhaus nach der Entbindung ihnen ein Malzbier angeboten wurde oder so und sie dann gesagt hat, kann ich nicht ein richtiges Bier haben.
Sehr gut. Kind muss.
Sehr schön.
Kind muss dann bald mal gestillt werden, aber am Anfang kommt ja eh noch nichts, kann ich jetzt noch ein Bier trinken, oder?
Genau.
Ja, sehr schön. Ja,
komm, nach so einer Entbindung, ja, bitte.
Ich meine, die ersten drei Mal, die du das Kind anlegst, passiert ja eh nichts. Also rein mit dem Bier.
Schnell noch ein Bier, ja.
Oh, weia.
Jetzt haben wir schon wieder, nein, jetzt habe ich schon wieder was über meine Mutter und Alkohol erzählt. Das ist echt schlimm.
Wir haben schon wieder über Geburten und Kinder geredet. Es ist doch furchtbar.
Stimmt, okay. So, ja?
Ja, dann mache ich mal einen Film.
Okay.
Ich habe mir mal wieder Amazon sneakmäßig, diesmal habe ich allerdings nicht wirklich gesneakt, sondern ich habe mir tatsächlich was ausgesucht. Ich habe das also freiwillig geguckt. Judge me later, please. Ich habe Snitch geguckt. Ich habe diesen Namen von diesem Film jetzt gestern zum Stefan und zum Christoph unabhängig voneinander gesagt. Und beide haben gesagt, ach, das mit den Diamanten und den Schweinen. Nein.
Das ist doch Snatch.
Richtig, ja. Falsche Assoziation. Der hieß Snatch und ist deutlich älter. Snitch ist aus dem Jahre 2013 mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle. Ihr habt richtig gehört. Credits sagen Dwayne. Ja, aber die Credits sagen eben Dwayne Johnson und nicht Dwayne The Rock Johnson.
Ich habe ihn denn, auch übrigens geguckt.
Ah, du hast ihn auch geguckt. Ja, dann können wir das ja wunderbar besprechen.
Ich möchte aber gar nicht. Ja, erzähl mal weiter.
Ja, es ist ein etwas anderer Film. Also wenn man das Plakat sieht und auf dem Cover ist halt The Rock, wie man ihn kennt, so ordentlich Muskeln und mit hartem Licht von der Seite beleuchtet und er sieht so ein bisschen verschwitzt und ein bisschen derangiert aus, aber er guckt sehr, sehr knallhart in die Kamera und sieht so böse aus und deshalb erwartet man jetzt erstmal, auch wenn man dann diese Tagline liest, a father goes undercover for the DEA in order to free his son und sich mit dem Kartell anlegt.
Oh, ich habe den auch gesehen.
Ja.
Na, jetzt, wo du es erzählst.
Seht ihr mal.
Ich habe den, glaube ich, sogar in der Sneak irgendwann gesehen oder sowas.
Echt? Okay.
Was?
Ja, und dann ist es halt ein also zur Geschichte kurz, er ist Familienvater, allerdings lebt er mit seiner neuen Frau zusammen, mit einer kleinen Tochter, hat aber noch eine Ex-Frau, die einen Sohn hat, und dieser Sohn macht halt so eine jugendliche Dummheit und lässt sich er nimmt nur ein Paket entgegen und in diesem Paket sind irgendwelche kleinen Pillen, die aus Mexiko rüber geschippt gekommen sind. Und leider ist dieses Paket von der DEA verdingst worden und jetzt wird er festgenommen und ihm drohen halt 10 Jahre Haft. Nur dafür, dass er dieses eine Paket eben angenommen hat, aber weil er halt eine entsprechende Menge drin war, ist es sofort ein großes Verbrechen. Und jetzt gibt es diese Gesetze und da kommen wir wahrscheinlich dann gleich schon zu dem Problem mit diesem Film, aber diese Gesetze sagen halt, wenn du jetzt als jemand, der von sowas angeklagt ist, wenn du andere Leute ans Messer lieferst, kannst du damit deine eigene Strafe reduzieren. Und das ist im Grunde jetzt die einzige Chance, die der Sohn hat, nicht 10 Jahre in Bau zu müssen. Er müsste irgendjemand anders ans Messer liefern. Er hat aber niemanden, weil er kennt niemanden. Er ist eigentlich kein richtiger Drogendealer in dem Sinne. Und sein Vater beschließt jetzt eben, The Rock beschließt, er könnte mal selber irgendwen dingfest machen und macht dann einen Deal mit den entsprechenden Ermittlungsbehörden, dass er irgendwie an Kartellmenschen sozusagen dingfest machen kann, beziehungsweise halt Beweise liefert, irgendwo ein Tonband mitlaufen lässt oder irgend sowas in der Art. Und dann damit die Strafe seines Sohns reduziert. Und was jetzt halt interessant ist, ist The Rock und er ist aber eben nicht der harte Schlägertyp, sondern es gibt sogar eine Szene, wo er sich versucht, mit irgendeinem paar kleinen Aushilfsgangstern anzulegen und die schlagen ihn halt erstmal zusammen.
Ja.
Und man erwartet dann eigentlich, also ich habe den ganzen Film über darauf gewartet, dass The Rock dann irgendwann so zu sich findet oder sonst irgendwie und dass er dann irgendwann mit dem Kantholz durch die Gegend läuft und Leute vertrimmt, aber das passiert halt nicht. Er bleibt den ganzen Film über, ein Familienvater, der sozusagen über sich hinaus wachsen muss aus Gründen, aber eben es zumindest jetzt körperlich in dem Sinne nicht tut. Also du siehst in diesem ganzen Film keinen einzigen Schlag, wo The Rock irgendwen haut und auch trifft. Er bleibt, das hätte man auch besetzen können mit, keine Ahnung.
Casey Affleck.
Also egal wen. Also du hättest jetzt nicht diesen Muskelberg gebraucht. Der ist eigentlich auch total fehlbesetzt, muss ich sagen.
Ja, also das hat mich eigentlich die ganze Zeit in dem Film gestört, dass er halt so aussieht, wie er halt aussieht und so.
Wie ein Actionstar halt.
Er sieht halt aus wie ein Actionstar. Er sieht aus, als könnte er wirklich kämpfen oder als hätte er zumindest, wenn er mal ausholt, einen ordentlichen Bums dahinter. Aber er nutzt es halt nicht und also das fand ich.
Das ist der Punkt, was du eben gesagt hast. Dass er nicht kämpfen kann oder zum Kämpfen ausgebildet ist, das will ich ja noch glauben.
Ja.
Aber dass man mit diesen Muskeln nicht in der Lage ist, sich wenigstens so halbwegs seiner eigenen Haut zu erwehren, das kann ich einfach nicht glauben, weil das ist halt faktisch nicht richtig. Wenn der braucht ja nur irgendwen greifen, der muss ja nicht mal kämpfen können. Also der kann ja mit bloßen Händen Leute töten wahrscheinlich. Ja. Oder zumindest mal irgendwie jemanden aus dem Weg schubsen oder irgendwo mal eine gewisse körperliche Härte und Roughness irgendwie. Aber er wirkt halt die ganze Zeit so, keine Ahnung, als hätte ich das mit mir besetzt. Also, das funktioniert
das
halt
wirklich
nicht.
Das ist echt fies. Aber es gibt auch noch so ein paar andere Lücken, wo ich, wenn er da sich durch diesen Stapel von Bewerbungen kämpft und er hat, weiß ich nicht, 35 Bewerbungen, wo er in eine Zeile gucken muss und das so inszeniert ist, als würde er halt 6 Stunden hart konzentriert daran arbeiten müssen.
Okay.
Das ist so lächerlich.
Ja, aber die Szene, finde ich, ist geschenkt. Aber
sowas wirft mich halt immer raus.
Was mich geärgert hat, ist diese offensichtliche Agenda, die dieser Film hat. Also es geht ja um diese Minimum Mandatory sowieso Sentence Laws, die auch immer die genau heißen. Also eben diese Tatsache, dass für gewisse Verstöße gegen diese Drogengesetzgebung feste, fixe Strafen festgelegt sind. Und es gibt da kein Ermessen mehr für den Richter. Also wenn, was weiß ich, du bist festgenommen worden mit dem Besitz von 500 Gramm oder mehr und dann gehst du automatisch 15 Jahre. Da gibt es keine Umstände mehr, wo ein Richter irgendwie sagen kann, naja, das ist dem untergeschoben worden oder das ist sowieso oder das ist Erstverstoß oder irgendwas. Die Gesetze sind halt relativ knüppelhart an der Stelle und können halt auch im Zweifel Leute treffen, die man eigentlich nach gesundem Menschenverstand mit dieser Art von Strafe nicht belegen würde, wenn man als Richter da noch Ermessensspielraum hat. Aber das Gesetz ist eben so geschrieben, dass der Richter diesen Ermessensspielraum nicht hat. Und dass das natürlich in einer Gesellschaft zu Problemen führt, weil dann ständig Leute, das ist zwar harte Kante gegen Drogen, das kann man ja erstmal gut finden, aber es ist halt so hart gestaltet, offensichtlich, das will uns dieser Film erzählen, dass es halt auch Kollateralschäden hat, die möglicherweise deutlich übers Ziel hinausgehen und nicht mehr gerecht sind. Und diese Agenda verfolgt der Film und die versucht er uns so dick reinzuhämmern. Das ist echt anstrengend, das ist wirklich anstrengend. Und das hat mich am meisten genervt. Und dann eben diese Fehlbesetzung von Dwayne Rock. Ich finde, er spielt ganz gut. Ich habe das Ding auf Englisch geguckt. An manchen Stellen, ja, wünscht man sich vielleicht ein bisschen besseren Schauspieler, aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat er das sehr gut gemacht. Nur diese Muskelberge, die er halt mit sich rumträgt, sind für die Rolle halt einfach fehlbesetzt. Also da, ich kann verstehen, dass er versucht, sich ein bisschen auch zu etablieren und mal zu sagen, jetzt spiele ich mal einen Film, wo ich nicht der Actionheld bin, aber dann sollte der Film kein Action-Skript haben. Dann soll er einen Familienvater spielen, der irgendwas Familienvatermäßiges macht und nicht hingehen und sich mit dem Kartell anlegen, weil dann ist es ein Actionfilm und dann muss ich The Rock auch das machen lassen, was The Rock macht, sonst beißt sich das. Und ja, er war spannend und diese LKW-Verfolgungsjagd am Ende, mein Gott, aber am Ende würde ich sagen 5,5 Punkte oder so, weil es war doch alles nicht wirklich rund. Und ich hatte nach dieser Tagline und diesem Poster hatte ich was anderes, ich hatte was anderes bestellt eigentlich.
Ja, ich habe das mal recherchiert, ich habe den tatsächlich in der Sneak gesehen und habe in Folge 288 drüber gesprochen. Die tolle Folge, die auch über Olympus Has Fallen ist. Insofern, liebe Hörer, wir laden euch ein, das nochmal anzuhören. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so genau, wie ich den fand, aber das, was Bob gerade erzählt hat, klingt für mich so ähnlich wie das, was ich denken würde, insofern. Ja.
Hm. Ja. Ja, ich würde auch vielleicht 6 Punkte geben, aber.
Hast du dir den jetzt, nachdem ich den gestern erwähnt habe, nochmal angeguckt heute? Ah, okay, cool.
Das war sinnvoll angewendete Zeit angefangen. Hier, wirklich.
Ich habe ihn sogar gestern angefangen, bin aber dann während des Showdowns irgendwie halb eingeschlafen. Da siehst du, wie hart der ist und aufregend und habe ihn dann heute Morgen fertig geschaut.
Also was ich gut fand, war diese Szene, wo er diesen Kartellboss trifft, wo sie ihn holen, damit er sich mit ihm trifft und ihm dann irgendwie diesen Job gibt, ja. Und wie sie den da hingekarrt haben und dann in diesem komischen Folienkreis-Dings trifft er sie dann mit dem zusammen und keiner kann zuhören, aber keiner kann irgendwie was sehen und wo der andere wieder hingeht und das fand ich so, da musste ich kurz ein bisschen an Breaking Bad denken, so wenn die großen mexikanischen Kartellbosse und dann werden so viele Vorkehrungen getroffen und so. Und da hatte ich dann so für so einen kurzen Moment noch Hoffnung, dass The Rock nochmal, also dass Dwayne nochmal The Rock wird sozusagen. Und diese Szene, das fand ich irgendwie so, ja, das ist alles so geheimnisvoll und cool. Und dann machen sie so Organisationen und dieser Drogenboss, der war so betont lässig, so cool und wie die dann immer sind. Aber du weißt ja genau, hinter dieser Schale ist noch so viel Bösartigkeit, obwohl der so nett ist, der Mensch. Und da dachte ich, das hat jetzt noch so, das hat Hoffnung, dass es noch besser und dann ist leider gleich wieder runtergefallen hinten.
Ja, ich meine, es ist, wie ihr sagt, dass es einfach eine Fehlbesetzung ist, weil eigentlich ist die Geschichte ja als so eine Fish-out-of-water-Sache angelegt und offensichtlich wollte man auch nichts anderes machen, aber dann darf man das halt nicht mit The Rock machen. Ja.
Genau.
Ja, ja, also Jake Gyllenhaal hätte es genauso.
Das wäre vielleicht ein bisschen überbesetzt gewesen für so einen Film, aber okay.
Ja, Mai. Gut.
Vielleicht hätte man ja auch Gérard Thibaudier nehmen können.
Oh, dann wäre es lustig geworden, wahrscheinlich. Dann hätte man es.
Apropos Gérard, Claudia, du hast noch einen Film geschaut.
Ja, ich habe den Film Green Card wieder gesehen. Ich würde sagen, nach ungefähr 20 Jahren habe ich ihn wieder gesehen. Das ist ein Film von Peter Weir. Von Peter Weir kennt man natürlich alles Mögliche. Die Truman Show, Club der Toten Dichter, Mars and Commander, Der einzige Zeuge und so weiter. Also jede Menge Filme, die man kennt. Green Card ist aus dem Jahr 1990. Die Hauptrollen werden gespielt von Gérard Depardieu und Andy McDowell. Und es geht darum, dass die beiden heiraten, obwohl sich vorher überhaupt nicht kannten. Und zwar, damit er eine Green Card bekommt in New York und sie ein unglaublich tolles, so eine, weiß nicht, ob man das Penthouse-Wohnung nennt, mit einem, vor allen Dingen mit einem wahnsinnig tollen Wintergarten, weil sie irgendwie Pflanzen, was auch immer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn man so Pflanzenforscher, wie auch immer ist. Ja, jedenfalls, sie will diese Wohnung mit dem tollen Wintergarten und deswegen heiratet sie ihn. Möchte ihn natürlich dann auch, oder es ist klar, dass die beiden sich dann nicht irgendwie weiter aneinander binden werden, sondern nur auf dem Papier. Allerdings kommen da eben dann doch noch mal so Nachforschungen von der Immigrationsbehörde und dann müssen sie sich eben zusammenrotten und im Prinzip sich vorbereiten auf das Gespräch, was sie führen müssen, wo überprüft wird, ob sie eben wirklich ein Paar sind oder nicht. Also eigentlich ein Setup, wie man es auch schon ein paar Mal gesehen hat und man kann sich im Prinzip auch vorstellen, wie das abläuft. Ich muss dazu sagen, ich mochte den Film sehr, als ich ihn in den 90ern gesehen habe. Und jetzt habe ich ihn ehrlich gesagt auch deswegen angeschaut, weil ich mal sehen wollte, ich wollte quasi meinen Filmgeschmack so im Alter von 14 oder 15 wollte ich noch mal so nachempfinden. Und wollte schauen, ob mir das immer noch so gefällt. Auch deswegen, weil ich inzwischen Gérard Depardieu, wie ja die meisten vernünftigen Menschen, eher für eine Witzfigur halte. Und ihn damals irgendwie auch mochte. Und da habe ich mich eben auch gefragt, wie das meine Perspektive verändern wird auf ihn jetzt. Und ja, dann kommt dazu, dass ich eigentlich vieles von Peter Weir sehr mag. Insofern war ich auch davon ausgegangen, dass das bei diesem Film auch so sein wird.
Ich bin echt gespannt, wie du ihn findest. Hast du gut aufgebaut.
Ja, ich habe ihn jetzt eben wieder angeschaut und fand ihn sehr flach, wirklich. Also ich mag Andie MacDowell eigentlich ganz gerne. Die ist ja eigentlich auch eine dieser Schauspielerinnen, die nicht mehr sehr präsent sind in dem Moment, oder nicht mehr sehr präsent waren in dem Moment, wo sie so ein bisschen über die Altersgrenze hinweg waren, die man als Frau in Hollywood irgendwie nicht überschreiten sollte nach Möglichkeit, oder erst dann, wenn man so alt ist wie Helen Mirren, ist dann wieder okay. Ja, also die mag ich. Gérard Depardieu ist tatsächlich so, wie ich befürchtet habe, dass ich ihn jetzt ein bisschen anders wahrnehme als damals. Also ich finde ihn nicht mehr auf die Weise charmant, wie ich ihn damals fand. Er nervt mich eigentlich von Anfang an so ein bisschen. Aber vor allen Dingen ist der Film eben sehr, sehr platt. Es ist nicht so, es gibt ein paar Sachen, die ganz nett sind. Vieles ist natürlich auch fürchterlich, sieht fürchterlich nach späten 80ern aus. Also so ein paar Styling-Probleme hat man vielleicht auch mit dem Film. Also ich würde sagen, von allen Peter Weir-Filmen, die ich kenne, lass mich mal überlegen, ist es, glaube ich, der schwächste. Ich finde ihn nicht furchtbar. Also ich habe ihn ganz gerne gesehen, aber wirklich gut fand ich ihn jetzt auch nicht. Also ich würde jetzt nach aktuellem Stand würde ich so, naja, 6 Punkte geben.
Oh. Ja. Genauso gut wie Snitch.
Also das klingt ehrlich gesagt ein bisschen unfair für Green Card. Aber
klingt ein bisschen falsch, ja.
Aber nein.
Ich habe neulich auch mal wieder ganz einen kurzen Ausschnitt nur von Ruby und Quentin oder wie auch immer gesehen. Ich weiß nicht, hatten wir auch, glaube ich, mal in der Sneak. Mit Jean Reno und der dicke Gérard Depardieu. Mhm. Und mein erster Gedanke war nur, guck mal, wie dünn der war.
Ja, na klar, das ist hier auch der Effekt, ja.
Ja, und der wirkte aber auf mich immer noch, also ich hatte dieses Ding, dachte, ach, da war er noch nicht verrückt. Und sofort wieder so hingenommen, wie er damals war, so sympathisch. Und er spielt ja auch so in Ruby und Quentin so den bisschen doofen und verrückten, der halt der Lustige ist. Und das hat für mich, ich habe nur 10 Minuten oder so von dem Film gesehen, das hat für mich aber sofort wieder funktioniert. Und dann habe ich Jean Reno gesehen und dachte mir, ist einfach immer so cool, Jean Reno ist immer so cool. Und dann war ich fast ein bisschen bedauert, dass ich irgendwie andere Dinge zu tun hatte und den Film nicht zu Ende gucken konnte.
Ja, nee, mir ist es nicht ganz gelungen, leider. Aber ja, ich finde es trotzdem jetzt, ich bin froh, dass ich ihn nochmal angeschaut habe und mich interessiert das immer noch. Ich habe jetzt immer noch so ein paar Filme auf der Liste, die ich eben auch seit 20 Jahren oder so nicht gesehen habe, wo ich mich eben frage, wie ich die jetzt finden würde. Und da werde ich vielleicht nach und nach in den nächsten Monaten auch mal einen anschauen. Ja, zum Beispiel aus aktuellem Anlass wäre für mich so ein Fall Trainspotting auf jeden Fall. Weil Trainspotting ein Film ist, den ich in unfreiwilliger Weise in den 90er Jahren unzählige Male angeschaut habe, weil ich ja damals so einen ganz, ganz krassen Kiffer-Freundeskreis hatte. Und ich glaube, ich habe den Film damals gehasst, was aber daran lag, dass mich so genervt hat, dass diese Kiffer- und Drogi-Gruppe, in der ich mich nun da bewegt habe, irgendwie immer den Film so wahrgenommen hat, als würde er dieses Drogen nehmen und auf Heroin sein, nur glorifizieren. Also als wäre das, würde es irgendwie, wäre die Aussage des Films, dass das ganz toll ist und unbedingt empfehlenswert, so ungefähr. Und dadurch habe ich so eine Negativhaltung dem Film gegenüber aufgebaut, dass ich ihn dann nie wieder gesehen habe, nachdem ich mich aus diesem Freundeskreis raus bewegt habe. Und jetzt interessiert mich ehrlich gesagt schon, weil jetzt bin ich natürlich auch ein riesen Danny Boyle-Fan und kann ich glauben, dass der Film wirklich so ist, wie ich ihn damals empfunden habe. Ja, deswegen. Tja. Das wäre auf jeden Fall was ich mir nochmal anschauen sollte.
Ich kann mich kaum erinnern, dass ich den gesehen habe. Also ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, ja. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Ja. Vielleicht werde ich ihn auch mal wieder schauen.
Da bietet sich ja jetzt an.
Ja, genau. Ja. Genau. Das wäre jetzt echt ein lustiger Effekt, wenn ich den jetzt anschauen würde und ihn jetzt ganz toll finde.
Dann machst du dir eine Tüte an, genau.
Was ich nicht ausschließen möchte, wirklich nicht. Also, ja. Mal sehen. Ja. Ich berichte dann. Sehr gut, was haben wir noch gesehen?
Sehr schön.
Eingefallen, dass ich auch gestern von einem Film eingeschlafen bin, Stefan.
Ach.
Aber ich kann ihn jetzt auch nicht besprechen. Erstens wäre das jetzt auch, glaube ich, Quatsch, weil es handelt sich dabei um 4 Fäuste für ein Halleluja mit Bud Spencer und Terence Hill. Und aber ich habe einen Grund, warum ich den angeschaut habe. Oh. Ich habe nämlich ein Leinwandbild auf Keilrahmen gezogen von Bud Spencer und Terence Hill, wie sie an einer Bar stehen. Das hängt jetzt neben meinem Barschrank passenderweise, weil sie trinken Whisky auf dem Foto. Mhm. Und das ist aus diesem Film. Und deshalb habe ich gestern diesen Film angemacht, weil ich gestern dieses Bild aufgehangen habe. Und dann habe ich Whisky getrunken dazu, weil ich das passend fand und dann bin ich eingeschlafen. Ja, aber bis zu der Szene, aus der das Foto stammt, bin ich dann doch noch gekommen.
Oh, das ist ja ganz gut dann.
Ja. So, so viel dazu. Also sind wir gestern beide vor einem Film eingeschlafen.
Ja, sehr gut. Und beim Whisky trinken.
Ja, siehst du. Aber du hast noch was gesehen, was du komplett geguckt hast.
Genau, ich habe mich in meiner intensiven Vorbereitung auf die Faschingszeit mit dem Kölner Tatort heute Abend am Sonntag befasst.
Wie passend, dass ja, wir da in Kölner senden.
Genau, sie senden in Kölner und der spielt auch noch bei so einer Faschingstanzgruppe. Irgendwie wird die Trainerin der Faschingstanzgruppe, die gerade auf dem aufsteigenden Ast ist, ermordet und unsere beiden Kommissare Ballhaus und Schenk versuchen innerhalb der Tanzgruppe des Vereins. Den
Ballhaus nennst.
Wie heißt er denn?
Er heißt Ballauf.
Ballauf.
Ja. Aber ja. Ich finde es sehr sympathisch, dass du ihn Ballhaus nennst.
In unserem Doc steht Ballhaus. Also,
hast du da reingeschrieben?
Das kann nicht sein. Jedenfalls ermitteln die dann halt zwischen den Tänzern und den Eltern und dem Clubpräsidenten. Und kurze Zeit vorher hat sich dann eine der Mittänzerinnen das Leben genommen, ist irgendwie von der Brücke gesprungen und das überschattet auch nochmal das ganze Thema. Claudia, du hast ihn ja auch in Teilen gesehen. Kannst du dich an irgendwas,
also
möchtest du dich an der Diskussion beteiligen oder lieber?
Also der Fernseher war die ganze Zeit an. So gesehen könnte man behaupten, ich habe ihn komplett gesehen, aber er hat es nicht geschafft, meine Aufmerksamkeit zu halten. Ich habe dann doch lieber auf Facebook mit anderen Kermut und Mayo-Hörern diskutiert, ab wann man mit seinem Kind ins Kino gehen kann oder sowas. Insofern, ich finde aber auch, also für mich ist einfach Fasching ist schon so ein mega Upturn, da hat es der Tatort auch schon schwer. Aber dann fand ich es auch,
ging mir auch so,
ungewöhnlich, weiß nicht, jeder Kohärenz entbehrend belanglos dämlich. Das wäre so meine Wahrnehmung jetzt.
Ja. Ja, der Christoph hat sich auch komplett umfassend und fachlich herausragend geäußert. Tatort scheiße. Ist ganz gut.
Ja, der Christoph drückt alles immer ein bisschen vornehmer aus als ich.
Ja, genau. ich fand ihn auch nicht ganz so stark. Insbesondere die schauspielerische Leistung der Nebendarsteller, die katastrophal war. Ich fand es ein bisschen mit der Brechstange. Ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern, dass einer der Nebenkommissare jetzt schwul ist und der dauernd mit seinem Freund da rumschmust im Polizeipräsidium.
Das fand ich ehrlich gesagt noch das Sympathischste.
Fand ich auch total sympathisch, aber fand ich halt so ein bisschen mit der Brechstange.
Ja, das stimmt.
So, ja, warum muss in Köln der schwule Polizist die ganze Zeit mit seinem Typen
rummachen? Und vor allen Dingen, also ich...
Also der Ballaus und, nee, Ballauf und Schenk und so, die haben doch auch nicht mit ihren Frauen.
Ja, und vor allen Dingen, wenn das vorher so gar nicht präsent war und jetzt auf einmal ist es irgendwie so... Also man hatte schon ein bisschen so das Gefühl, dass jetzt plötzlich im Drehbuchschreiber einfach, ja, aber der kann doch schwul sein. Wir haben doch bisher nichts dazu gesagt, ob er irgendwie
genau.
So cool. Und dann hängt aber auch gleich sein Freund die ganze Zeit da rum.
Ja, genau. Und telefoniert mit der Tochter von dem einen. Alter, bitte, mach einen Punkt. Also in so ein Polizeipräsidium, da dürfte nicht jeder reinlaufen.
Doch.
Bei mir auf der Arbeit darf noch nicht mal jeder reinlaufen.
Naja, wenn sie aber Faschingskostüme bringen, dann doch. Ja.
Ja, und dann, immer wenn es um Tanzgruppen und Tänzer und so weiter geht, das wird vom Fernsehen immer so überdramatisiert. Also sei es jetzt ein normaler Bericht oder sonst irgendwas. Natürlich freuen wir uns alle, sobald Tanzen im Fernsehen kommt, weil wenn Tanzen im Fernsehen kommt, ist unsere Sportart im Fernsehen, das ist erstmal super. Aber es wird halt immer die böse Trainerin, das Team, das sich gegenseitig mobbt, der Druck, der so hoch ist, dass man daran zerbricht, diese Überdramatisierung, ich fand es jetzt auch wieder sehr schwierig.
Das war ja auch hier insgesamt so diese ganzen, wo auch der kleine Junge quasi in die Bütt geprügelt wurde, wo man so das Gefühl hatte, so, dieser beinharte Druck beim Fasching. Fasching ist kein Spaß. Fasching ist sowas ganz, so eine ganz schlimme Konkurrenzstruktur, woran die Leute kaputt gehen und so. Ja.
Also war ein ziemlicher Anti-Fasching-Tatort. Ich glaube, die sagen Karneval, sonst sind die jetzt sauer, wenn wir immer Fasching sagen, oder?
Ist mir doch egal, aber das wäre also meine Ding. Das allerdings, ja, Anti, aber ohne, dass er mich damit abholen konnte, was ja bemerkenswert ist. Eigentlich wäre ja, könnte man ja denken, dass dann meine Sympathien schon voll auf seiner Seite hat, aber das war leider auch überhaupt nicht so, insofern. Ja.
Ja. Und dann am Schluss der Täter, das war,
ich glaube, ja, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Da war ich so abgelenkt, aber es erschien mir dann auch so egal eigentlich.
Es ging meiner Frau auch so, und wer war jetzt der Täter und warum? Ich habe es nicht verstanden. So, okay, hast du geschlafen? Vielleicht. So, ja, okay. Ja, alles in allem kein Tatort, den man nachholen muss und ach, ja.
Ja, ich hab immer mal weggesappt, aber da lief ja auch nichts, insofern. Ja, insofern.
Ja. Da bin ich ja fast froh, dass ich gekocht habe. Und danach haben wir, also das kann ich jetzt auch nicht besprechen, weil ich nur die Hälfte gesehen habe, Was Frauen Wollen mit Mel Gibson.
Den mochte ich in den 90ern auch, oder wann der rauskam?
Ja, den mochte ich auch.
Also Teile davon, die ich jetzt gesehen habe, sind immer noch ganz lustig, aber wie gesagt, ich habe nur Bruchstücke davon mitbekommen.
Der ist wahrscheinlich ein bisschen zu langsam jetzt vom Erzähltempo, vermute ich.
Nee, das geht sogar noch. Also was ich nicht abschütteln kann, ist, dass Mel Gibson jetzt so eine unfassbar unsympathische Person geworden ist. Da geht es mir so wie
der gleiche Effekt.
Ja. Und dann siehst du das und denkst dir, Mann, war der sympathisch, Mann, war der nett, Mann, war der gut aussehend und so. Und dann, aber ich krieg das dann nicht aus meinem Kopf raus. Wahrscheinlich aber auch, weil ich mich mit dem Abdrehen von Mel Gibson mehr befasst habe als mit dem Verrücktwerden von Gérard Depardieu. Insofern kann das sein, dass ich da einfach über Gérard Depardieu außer diesem irgendwas mit Russland und so da und Pissen im Flugzeug, aber mehr weiß ich nicht. Ich habe nur so 2-3 Mini-Fakten irgendwo. Und von Mel Gibson habe ich da mehr gelesen und weiß mehr.
Aber in Mel Gibson ging es mir so, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wann ist denn Was Frauen Wollen rausgekommen? Ja, okay.
2000, glaube ich.
Ich weiß nicht so genau wann, aber eigentlich auch schon bevor diese ganz krassen Sachen über seine Weltsicht und so weiter kamen, habe ich häufig gedacht, dass ich finde, dass er wie ein Alkoholiker aussieht in Filmen. Also ich glaube, es ging mir auch in dem Film schon so, dass er zwar noch ganz gut aussieht, aber dass ich finde, dass er wie ein Alkoholiker aussieht. Und das ist was, ich meine, Alkoholiker sind natürlich auch Menschen, keine Frage, aber das geht mir gar nicht so selten so bei Schauspielern, die noch für sehr gut aussehend gehalten werden, dass mich das schon unangenehm berührt oder so. Ja.
Mhm. Okay. Ja, nee, das meinte, also da könnte ich jetzt nicht behaupten, dass es mir so gegangen sei, wie du es jetzt beschrieben hast. Nee, ich habe nur halt dieses Abdrehen über seine Weltsicht und so weiter. Und dann ist das bei South Park sehr exzessiv auch behandelt worden. Da gibt's ja ganze Folgen mit Mel Gibson als Zeichentrickfigur. Und dann habe ich das damals auch viel recherchiert und habe mir das durchgelesen, weil ich halt eigentlich viele Filme mit ihm, wir hatten ja hier meine große Mad Max Rückblick-Geschichte oder so. Ich bin eigentlich von vielen Mel Gibson-Filmen ein Fan gewesen. Und deshalb habe ich mich da mehr mit befasst als mit Gérard.
Tja, das wäre jetzt ja auch wieder der Anlass, jemanden zu haben, der Hacksaw Ridge gesehen hat, aber haben wir nicht.
Ja, da kann ich nicht dienen mit, tut mir leid.
Tja.
Aber ehrlich gesagt, Hacksaw Ridge, ich habe ein paar Vorschauen gesehen und so einen Bericht bei Aspekte über den Film und so, aber so richtig ziehen tut's mich nicht. So, es klingt so nach so einem pathetischen amerikanischen Dings und alle sagen, es sei trotzdem total toll, aber ich kann's nicht glauben. Mir fehlt da so ein bisschen der Zug, mir den angucken zu wollen.
Ja, ich kann ihn nicht anschauen. Ich bin ja, was Kriegsfilme angeht und so, also wahnsinnig dünnhäutig. Und wenn ich dann nicht, weiß nicht, vollkommen überzeugt davon bin, dass der Film wirklich fantastisch ist und davon bin ich hier überhaupt nicht, würde ich mir es nicht antun, insofern. Also so ein Kriegsfilm, von dem ich erwarte, dass ich ihn höchstens gut finde, würde ich mir, glaube ich, gar nicht anschauen.
Ja, das ist nicht mein Problem, aber ich, ja, ich, wenn ich diese ganzen Trailer und alle Ausschnitte, die ich gesehen habe und so, und ich, auch wenn es eine wahre Geschichte ist, ich finde, das ist so auf, ja, dieser idealisierte oder diese idealisierte Soldatenfigur, der ist so gut, dass es schon wehtut und, das stößt mich schon von dem ganzen Konstrukt, so denke ich mir, ah, nee, das ist bestimmt so dick aufgetragen, ich will das nicht gucken müssen.
Ja.
Also mich stößt da nicht der Kriegsfilm an sich ab, da habe ich Dutzende, Hunderte gesehen, das stört mich nicht, aber ja, nee. Gut, vielleicht tue ich ihm Unrecht, das ist auch ja eigentlich nicht unsere Art hier über Filme zu reden, die wir nicht gesehen haben, aber ich kann mich nicht durchringen, das wollte ich nur zu Protokoll geben.
Ja, aber ich finde eigentlich diese Frage, aus welchem Grund entscheidet man sich auch dazu, Filme nicht anzuschauen, ist auch eine relevante. Also das
Sicher, ja.
interessiert mich bei anderen Leuten auch immer, wenn die so sagen, es gibt bestimmte Dinge, und nicht nur zum Beispiel, weil ich das Genre nicht mag, sondern es gibt bestimmte Dinge, die bei mir dazu führen, dass ich einen Film nicht sehen will, finde ich auch eine interessante Frage. Deswegen, Hörer, wenn ihr da was habt, wo ihr sagt, das wäre für mich dann schon klar, was wo ich sagen würde, nicht mit mir, dann, ich meine, jetzt kommt bestimmt so Musical oder sowas. Aber ja.
Ja, aber auch da hätten wir mit La La Land ja gerade so ein schönes Beispiel
Genau.
in den Kinos, wo alle, hatte ich jetzt auch in anderen Podcasts, unter anderem auch eben Stuttgart Kinocast gehört und aber auch in anderen noch mehr Podcasts, so die sagen, Musical ist gar nicht meins und dann habe ich La La Land aus Gründen XY oder Stefan, du hast ihn ja auch gesehen,
Ja.
und dann plötzlich so, der ist mega fantastisch und überhaupt nicht, was man erwartet und so weiter und so weiter und
Ja.
aber ja, es gibt so Dinger, ne, wo man einfach sagt, aus irgendwelchen Gründen und Beispiele gerne in die Kommentare auf sneakpod.de.
Genau.
Will man nicht. Deshalb gehen wir ja auch in die Sneak, um ganz genau darüber hin und wieder mal hinwegtreten zu lassen von der Filmauswahl, die andere Leute getroffen haben.
Ja, und
Genau.
das führt eben auch dazu, dass man solche Sachen aber auch reflektiert, ja? Dass man dann in der Sneak quasi gezwungen wird, sich damit auseinanderzusetzen, warum man bestimmten Dingen aus dem Weg gehen würde, wenn man die Chance hätte oder so.
Ja, und gelegentlich dann auch eines Besseren belehrt wird. Natürlich
Genau.
nicht immer, oftmals
Ja.
auch nicht, aber ja.
Nee, klar, das stimmt auf jeden Fall.
Gut.
Was ich nicht weiß, ist, ob ich zu Ina Müller gehen würde, ehrlich gesagt.
Also ich würde mitgehen,
Du wirst mitgehen?
wenn man mich fragen würde.
Dich fragt ja keiner, Bob.
Dich fragt aber keiner. Ich habe die Karte auch geschenkt bekommen. Letztes Jahr zum Geburtstag, glaube ich, von meiner Tante, mit der ich ja jetzt schon mehrfach erzählt habe, dass wir immer zusammen zu allen möglichen Konzerten gehen. Und wir wussten aber beide vorher nicht so ganz, was uns erwarten würde. Und wir haben dann doch einen sehr lustigen Konzert- und Comedy-Abend erlebt. Ina Müller, bekannt aus der ARD, ist es NDR-Talkshow Inas Nacht, wo sie halt so Interviews macht. Sehr, sehr lustig, aber macht auch selber Musik, hat, glaube ich, zwei oder drei oder mehr Alben rausgebracht, weiß ich schon gar nicht mehr.
Ist es die Sendung, wo der Männerchor zum Fenster rein brüllt?
Ja, genau.
Ah ja.
Ja, genau die.
Ja, genau.
Das ist ein
Ein
Shanty-Chor. Ah ja,
Shandy,
okay.
der Shandy-Chor.
Alles klar.
Der war nicht dabei, aber sie hatte eine ganz coole Band dabei. Und zwischendurch erzählt sie halt immer, ja, so Stand-up-Themen.
Boah, das
Die
hasse ich ja.
ziemlich männerfeindlich waren.
Wie
Es war auch als
sympathisch.
Großteil extrem viel weibliches Publikum, was mir erst so gar nicht aufgefallen ist. Und dann hat sie gesagt so, ach, jetzt willkommen die paar Männer, die auch da sind, die ihre Frauen begleiten. Und ja, ja, es war ein sehr runder, es war ein sehr lustiger Abend. Zwischendrin ein, zwei von den Stand-ups waren halt irgendwie so Witze, über die wir, glaube ich, schon in den 90ern nicht mehr gelacht haben. Und ein Block war auch irgendwie so, ah, so extrem unter der Gürtellinie. Also fand ich dann, ja, dass man auch Witze unter der Gürtellinie macht, gehört dazu, glaube ich. aber mir hat es dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt dann nicht mehr so zugesagt. Das fand ich nicht so gut. Hinten raus wurden die Lieder und die Musik stärker, da kam ihre Band noch ein bisschen stärker in den Vordergrund, hat ein paar schöne Solis spielen können, das war sehr, sehr schön. Aber rundherum, bis auf die ein, zwei Ausfälle, war es doch ein sehr schöner Abend. Also wer Ina Müller mag und sich ein paar männerfeindliche Witze antun möchte, ist nicht komplett das komplette Programm, aber der eine oder andere auf unsere Kosten, aber mein Gott, ist ja nicht so schlimm.
Wow, das hast du mir jetzt echt nicht verkauft.
Ja, du musst halt wissen, ich möchte ja sagen, was dich erwartet. Ich möchte dich ja nicht irgendwo hinschicken, wo du dann hinterher sagst so, Alter, was hast du mich da hingeschickt? Das ist totaler Quatsch. Das möchte ich mir auf keinen Fall antun. Deswegen versuche ich da schon ehrlich zu sein.
Ja, lustigerweise, meine Basis, auf der ich so ein Gefühl ihr gegenüber hat, ist nicht sehr breit, weil ich habe nicht sehr viel von ihren Sendungen gesehen und so. Aber trotzdem ist das, was du sagst, eigentlich bestätigt diesen Eindruck. Und eben diese Art von veralteten Sexismus und so, boah, das kann ich überhaupt nicht. Und das ist auch was ist so eine Attitüde, die ich an Frauen überhaupt nicht mag. Davon abgesehen, dass ich so dieses Stand-up-Ding, Comedians und sowas, schlimm, schlimm. Also, wäre nichts für mich gewesen, glaube ich.
Naja, vermute ich auch. Ja, was mich an ihrer Sendung immer so stört, ist, dass man so deutlich merkt, dass es geschnitten ist.
Mhm. Ja, das stimmt.
Soll sie sich mehr konzentrieren und eben Material für eine Stunde produzieren? Oder sie soll halt ihre Sendung anderthalb Stunden machen. Aber, weiß ich nicht, anderthalb Stunden Rohmaterial auf eine Stunde zusammenkürzen. Ja.
Wie äußert sich das dann? Was für Schnitte sind das?
In den Gesprächen.
Ah, teilweise. Okay.
Genau. Dass Anschlüsse nicht passen in den Gesprächen. Mm. Oder dass halt von so einem Lachthema auf ein ernstes Thema ohne Übergang geschnitten wird. So, die lachen, die schneiden ins Publikum, die sind stockernst, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, schon 10 Minuten über ein ernstes Thema oder ein normales Thema geredet hast.
Ja, über den hohen Krebs des Gastes und eben wurden noch Witze gemacht oder so.
Mm, okay.
So. Und da denkst du so, das passt nicht zusammen. Und das finde ich. Also.
Und trotzdem wirkt die Sendung, also ich mag Ina Müller sehr, das würde ich immer ganz vorweg schicken. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie immer noch solche alten sexistischen Witze erzählt, weil ich habe neulich ein langes Interview mit ihr gehört und da kam sie mir wieder grundsympathisch rüber und war eigentlich überhaupt nicht so drauf. Es erstaunt mich ein bisschen.
Das Publikum möchte das.
Das mag sein.
Ja, aber also wir haben das gefeiert.
Okay, aber das ist ja nicht zu verpflichtet, diese Erwartung zu erfüllen. Also. Das entlässt sie nicht aus der Verantwortung, dass das Publikum das gut findet. Also.
Genau. Aber was mich auch an ihrer Sendung nervt, unabhängig von den Schnitten, ist, dass, und jetzt, wo du das mit den Schnitten erwähnst und ich drüber nachdenke, ist eigentlich noch absurder, die Sendung wirkt trotzdem, auch wenn sie offensichtlich viel, viel länger geht, als sie eigentlich hinterher ausgestrahlt wird, wirkt sie trotzdem oft super gehetzt. Also man hat das Gefühl, sie prügelt die Gäste und ihr Programm irgendwie so durch diese, vielleicht wirkt es auch wegen der Schnitte so, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, aber es ist so ein bisschen atemlos und man hat das Gefühl, man kommt zu ganz vielem nicht, wo man noch hätte länger verweilen wollen, aber dann muss es schon wieder weitergehen, weil es sonst nicht in die Sendung passt.
Sie fragt irgendwas, da kommt eine Antwort und dann fängt sie an nachzuhaken, dann kommt noch eine halbe Antwort, dann kommt ein Lacherschnitt, anderes Thema. Das kann doch nicht sein. Also, weißt du, da kannst du doch nochmal nachfragen und nochmal bohren und nochmal oder den Gast einfach erzählen lassen. Also, vielleicht erzählt er freiwillig von sich, aber wissen wir nicht, werden wir nie erfahren.
Vielleicht ist es aber auch so, dass wir als sagen wir mal jetzt doch viel mit Podcasts konsumierende Menschen, die jetzt Talk sehr viel in Podcasts konsumieren, wo natürlich die epische Breite sozusagen immer gegeben ist, dass man ein Stück weit verwöhnt wird. Mir geht das jetzt gerade so, ich höre zum Beispiel seit einer Weile diese neue Sendung von Serdar Somuncu auf Radio 1, die Blaue Stunde heißt die. Das ist eine im Grunde der Sendeplatz von Sanft und Sorgfältig, den Serdar Somuncu übernommen hat. Und da hat er jetzt auch manchmal so Hörer-Talk-Elemente, wo er dann Leute anrufen lässt. Und natürlich, das ist ein schwieriges Business mit Leuten, die da anrufen. Da kannst du die wildesten Idioten einfangen, aber du kannst natürlich auch sehr nette Gespräche führen. Und trotzdem wirkt er die Leute immer nach 4 Sätzen ab und geht dann wieder raus. Entweder, weil er Angst hat, dass das Gespräch irgendwo abbiegt, wo er nicht hin will, und schnell wieder auf sicheres Terrain zurück will oder weil er keine Zeit hat. Und da habe ich auch das Gefühl, warum machst du den Quatsch? Warum gibst du dir solche Themen? Und dann, ja, ich habe wieder am Ende der Sendung, wenn er dann so zusammenfassend über seine Sendung zurückreflektiert, wir haben wieder schön mit den Hörern gesprochen und haben schöne Gespräche geführt. Und ich denke mir, nein, hast du nicht. Du hast mit 10 Leuten an der Oberfläche gekratzt und mit jedem 4 Sätze gewechselt. So, es fehlt einem da so das Fleisch. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass man halt eigentlich jetzt als Podcast-Hörer immer so 1,5 Stunden Gespräche, wo es tief mit irgendeinem Wissenschaftler oder so, wenn man irgendwie Resonator hört oder sowas, wo dann ewig lang mit Leuten tief in ein Thema reingegangen wird. Und dann hörst du so Fernsehen oder Radio, die halt ganz andere Zeitconstraints an den zu befriedigen haben. Und dann kommt einem alles irgendwie kurz und hohl vor. Weil die immer da, wo es interessant wird, geht es halt nicht weiter. Und das könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja gut, dann müsste man halt für diese, für das Zeitbudget, was man hat, ein Format wählen, was nicht diese Art von Effekt erzeugt.
Ja, wird es dann reichen, wenn jetzt zum Beispiel Ina oder auch Seda Samunchu dann ein Thema anspricht. So, okay, wir haben jetzt ein Thema, das behandeln wir halt dann, weiß ich nicht, eine Viertelstunde oder 4 Sätze lang oder sonst irgendwas. Und dann ist das auch fertig und nicht, wir haben 14 Themen angerissen, so, ja, und du hast noch über dein neues Buch gesprochen. Oh ja, ich habe ein neues Buch geschrieben. Schnitt. Jetzt machen wir ein bisschen Musik. Schnitt. Jetzt ist das Schnitt.
Ja, genau. Also diese Sendung, dann ist der Shantycore, dann ist die.
Ja, Shantycore. 14 Mal diese 30 Sekunden. Schneid sie einfach weg. 7 Minuten mehr Sendung. Wunderbar.
Ja, genau. Und vor allem immer diese Musik. Entweder die Gäste oder dass sie dann mit den Leuten, mit denen sie eigentlich reden sollte, noch singen muss. Und dann, das sind dann oft Leute, die ganz schlecht singen oder nur selten singen oder eigentlich nicht singen oder sowas. Und dann singt sie mit denen noch irgendwas. Denkst du dir auch wieder nochmal 3 Minuten Sendung mehr? Einfach weg damit.
Ja, da macht sie halt so ein bisschen Zimmer frei. Ne?
So ist es dann halt.
Muss auch noch musiziert werden, natürlich.
Ja.
Ja, vielleicht wird es auch reichen, wenn sie nur einen Gast hätte.
Ja, zimmerfrei wirkt da auch manchmal gehetzt, aber hatte halt eine Art, also Christine Westermann, wenn sie hochgegangen ist in das Zimmer oder wenn sie auf dem Sofa saßen und diese komischen Stofftiere dahinter vorkamen, dann hatten die so eine Art an sich, obwohl die Sendung eigentlich auch fürchterlich gehetzt ist, trotzdem so komplett das Gas rauszunehmen. Und wenn die da hochgehen in das Zimmer, dann hat diese ganze Sendung so Bremse und dann war es ruhig und dann hat man sich unterhalten und es wurde zwar vielleicht nur 3 oder 4 Fragen lang, aber für die 3 oder 4 Fragen lang eine ruhige und fast schon meditative Unterhaltung. Und danach springt Götz Alsmann wieder rein und dreht die Sendung komplett.
Ja, und Christine Westermann hat da eine sehr gute Art, bei der es eben so, die spricht dann eben auch mit einer Person nur über eine Sache, wenn sich da irgendwie was Interessantes draus ergibt und hat nicht das Gefühl, sie muss dann irgendwie noch 5 andere Themen anreißen oder so, sondern hast du eben nur so einen ganz kleinen Ausschnitt besprochen, aber das fühlt sich eben an wie ein richtiges Gespräch. Ja.
Genau. Jetzt haben wir hier noch so eine Fernsehmedienkritik-Rubrik aufgemacht, plötzlich. Ganz von links hinten. Aber es gefällt mir, sollten wir öfter mal tun.
Gut.
Ja, das war.
Wo wollen wir von hier hin? Ins All. Oder?
Ja, ins Weltall.
Ich bin ja jetzt komplett im Sentinel-Fieber und lese mir alles an und schaue mir alle Berichte an und so weiter. Ich habe jetzt letzte Woche erfahren, dass der Satellit, also Sentinel-2B, betankt worden ist mit 130 Kilo von irgendeinem giftigen, hochexplosiven Stoff. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Und damit kann er jetzt 5 Jahre durchs All fliegen. Also, der wird ja angeschoben von der Rakete. Und dann oben,
130 Kilo. 5 Jahre. Geil.
Ja, gut.
Du hast doch irgend sowas getwittert, ne? Was hast du getwittert, sowas?
Ja, genau. Ich habe den Sneakboard twittern lassen. Das heißt, auch in deinem Namen.
Ach so. Auch in Claudias Namen.
Das ist auch in allen bekannt, Namen, dass genau. Ich keinerlei Einfluss auf den Sneakboard twittern habe.
Ach.
Oh. Du könntest ihn haben. Du musst nur sagen, was du twittern sollst.
So, bitte. Wie war das mit Sentinel 2B?
Genau, der ist jetzt jedenfalls betankt und wird jetzt die Tage in die Spitze der Rakete eingebaut. Also die machen da so diese Spitze drum, damit er in Ruhe hochfliegen kann. Die wird dann irgendwie nach 3, 4, 5 Minuten weggesprengt. Ja, und es wird immer aufregender, weil es geht immer näher an den Start dran. Und im Moment laufen sie durch oder gibt es regelmäßig so Go-No-Go-Punkte. Also wo bestimmte Sachen getestet werden, geprüft werden und wenn die durchlaufen, dann gibt es halt ein Go. Und ja, wenn sie jetzt die nächsten anderthalb Wochen noch oder zwei Wochen noch Goes kriegen, dann werde ich am 7. März morgens um 2.49 Uhr dabei sein, wie die Rakete abhebt. Also in Darmstadt, wie sie in Kurun abhebt. Ich habe es letzte Woche schon erklärt. Ja. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, das ist das jetzt so eine mega bedeutende Mission für die ESA? Nee, die haben schon größere Sachen auch, oder? Also nicht, um jetzt da deine Teilnahme klein zu reden, sondern ist der so enorm mega wichtig oder ist das irgendwie so Daily Business bei denen, dass sie so Satelliten hochschießen, irgendwie alle paar Nase lang?
Die schießen schon ziemlich regelmäßig Satelliten hoch. Die haben auch letzte Woche eine Ariane 5 hochgeschickt. Das ist fast an mir vorbeigegangen. Und jetzt bereiten sie halt den hier vor. Der ist schon recht regelmäßig, ist aber ein interessantes Projekt, dieses Copernicus-System. Das sind diese ganzen Sentinel-Satelliten, die eben für die Erdbeobachtung dafür da sind. Also Chlorophyll messen und Sauerstoffsättigung im Meer und so weiter. Also das sind diese ganzen Klimabeobachtungssatelliten. Der kann auch, ich glaube, in den Wolken den Wassergehalt und Schadstoffgehalt und so Kram können die alles messen. Also das ist schon eine aus wissenschaftlicher Sicht eine recht wichtige Mission. Ist natürlich was ganz anderes, wenn du jetzt Nachschub an die ISS bringst oder Alexander Gerst 2018 als Commander in die ISS einziehen wird. Das ist halt auch von der Erde aus gesehen natürlich viel aufregender, wenn ein Mensch im Weltall ein halbes Jahr lebt.
Wenn Menschen drin sitzen, klar, so. Logisch. Das ist nee, aber ich meinte jetzt so, die haben ja auch diese Rosetta-Geschichte gemacht und so, ne? Das ist ja dann, aber gut, das sind wahrscheinlich dann auch so die Mega-Ausnahmen, wenn man
Rosetta ist eine 20-Jahre-Mission gewesen.
Ja, genau.
Oder 25 Jahre.
Ist ja auch ein Stück weit erstmal unterwegs gewesen, bevor da überhaupt was passiert.
Genau. Und Rosetta ist ja noch viel mehr Grundlagenforschung. Also da haben sie ja diesen Asteroiden untersucht und so weiter. Das ist ja quasi viel weiter vorne. Hier ist es ja wirklich, geht es darum.
Es ist ein Komet gewesen, glaube ich, oder?
Ja, was habe ich gesagt?
Asteroid.
Nee, Komet, ja. Der kommt ja wieder irgendwann hin. Weiß ich gar nicht, was der für eine Umlaufzeit hat. Aber hier geht es ja um eben aktuelle Beobachtungen der Erde und der Klimaentwicklung. Also das ist halt das ganze Umweltprogramm und so weiter von der ESA. Und die setzen aber diese Satelliten auch für andere Themen ein, also irgendwie bei Katastrophen oder sonst irgendwas. Die sind halt innerhalb spätestens nach 5 Tagen überfliegen die jeden Punkt auf der Erde mit diesen beiden Sentinel-Satelliten. Das heißt, wenn irgendwo was ist, da können die halt auch mal zügig hinfliegen, also kommen vorbei und können Daten liefern.
Ja. Cool.
Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Sehr gut. Ich sehe gerade, die Umlaufzeit von Juri ist 6,4 Jahre, wenn ich das richtig verstehe. Aber vielleicht verstehe ich hier auch irgendwas falsch. Nee, für eine vollständige Umdrehung und Umlauf in Bezug auf 6,4 Jahre. Das geht eigentlich. Ich hätte gedacht, der ist viel länger unterwegs.
Ja.
Tja, naja. Oder ist das kein Komma? Soll das 1000 sein? 644 Jahre. Ich weiß es nicht. Wikipedia und komische Zahlenanzeigen.
Werden wir so schnell nicht rausfinden können.
Gut, also wann nochmal für unsere Hörer, wann ist der Start? Irgendwann im März, ne?
Genau, am 7. März um 2.49 Uhr morgens. Das heißt, ich werde vom 6. auf den 7. dort sein und mir das mal anschauen.
Das ist aber kein Wochenende, richtig? Das ist irgendwie, es ist Montag auf Dienstag, das ist natürlich dann für Leute, die morgens bei der Arbeit ein bisschen müde sein dürfen oder sonst wie frei haben.
Ich habe mir frei genommen, also das ist.
Ja, besser ist das für dich, in dem Fall auf jeden Fall, weil da bist du wahrscheinlich nicht vor 5 im Bett.
Nee, ich glaube, ich fahre da morgens um 7 erst los bei denen auf dem Rückweg. Ja, also der Plan ist das bis zum nächsten Morgen, weil die starten den, die setzen den aus, die machen die ersten Tests, die müssen ja den Flügel, der hat nur einen Flügel. Das sieht irgendwie so ein bisschen traurig aus, dieser Satellit, und da hat er nur ein Ärmchen zur Seite raus und nicht so zwei.
Ja, ich finde auch immer bei Satelliten, man hat immer diese fehlerhafte Annahme, dass die irgendwie aerodynamisch sein müssten, was sie natürlich überhaupt nicht sein müssen. Nee. Und dann sieht man die immer halt so und denkt
so ein Stück Blech. Ja.
Aber man denkt dann immer, also ich denke, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten so geht, aber ich denke dann immer so, das muss doch irgendwie, weiß ich nicht, das ist doch nicht gleichmäßig oder da ist doch der Schwerpunkt an der falschen Stelle oder so, was natürlich völlig wurscht für das Teil. Also solange die Steuerdüsen in der Lage sind, in die richtige Lage zu bringen, und dann kann der da hängen, wie er möchte. Aber ja, das in meinem Kopf ist das immer so ein bisschen seltsam. Dann finde ich die immer eigenartig aus Gründen, die eigentlich egal sind. Hm. Ja, naja. Und dann guckt er auf uns runter. Gut, wir werden das natürlich jetzt mit deiner Berichterstattung begleiten, bis das Ding oben ist. Ja. Und hoffentlich bleibt er bei seinen Goes. Im Moment ist alles soweit green-lighted sozusagen, ja?
Genau.
Ja. Oder gab es schon irgendwelche Probleme, die gelöst werden mussten und knapp waren oder so?
Nee, beim anderen war, also beim Sentinel-2A vor 2 Jahren, 2015 ist der hochgegangen. Da mussten sie irgendwie kurz nach dem Start erstmal einer Ladung Weltraumschrott ausweichen. Das erhöht dann, glaube ich, schon ein bisschen die Spannung. So, jetzt ist er da, da kommt irgendwas, schnell wegfliegen.
Ja, das wäre ja auch blöd, ne? Schießt du hoch, Umlaufbahn, so 5 Minuten oben und dann Peng, Bruch und dann fällt das Ding vom Himmel.
Oder schießt halt cool woanders rein. Also, wenn der erstmal trudelt.
Ja, klar. Also. Aber die ISS muss das ja auch dauernd machen, ne? Die machen auch alle Nase lang irgendwelche Bahnkorrekturen, weil da irgendein Brocken ankommt.
Ja.
Ja, schon krass. Gut, also da behalten wir ein Auge drauf und
nicht.
Habt ihr noch Themen? Ich sonst würde ich jetzt hier mal so den Sack zumachen. Genauso wie ich diesen Ina Müller-Tab hier mal zumache. Achso, eine Frage hatte ich zu Ina Müller noch. Spielt sie dieses Arschgeweih-Lied noch? Das ist ja schon ein bisschen fürchterlich gewesen.
Ja, ich glaube, das hat sie gespielt. Okay. Aber nur so kurz.
Wahrscheinlich ist auch so, die Leute wollen das hören und dann macht sie es kurz, weil sie eigentlich vielleicht auch nicht mehr will oder so.
Kann durchaus
sein, ja. Gut, wie die Leute da draußen, also unsere Hörer und Hörerinnen in diesem Fall, Ina Müller finden, könnt ihr in die Kommentare auf sneakpod.de schreiben. Genauso wie uns interessieren würde, was ihr zu den heute besprochenen Filmen sagt oder warum ihr vielleicht manchmal in gewisse Filme nicht geht oder ihr euch die nicht anschaut. Das hätte uns auch interessiert. Ihr könnt uns das natürlich auch auf Twitter oder auf Facebook schreiben. Sucht euch's aus, wo ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Auf iTunes könnt ihr Sternchen dalassen, aber da bitte nicht zu diesen Themen kommentieren, weil das finden wir dann erst in einem halben Jahr. Aber die Sternchen, die dürft ihr da natürlich dalassen, weil die sind ja nicht für uns, sondern für die anderen Hörer, die das dann besser finden können, wenn ihr uns dort bewertet, damit die wissen, worauf sie sich einlassen. Für all das sagen wir natürlich herzlichen Dank und vor allem danke fürs Zuhören. In der nächsten Woche 478, das war die 477.
Tschüss.